Vielleicht hätte diese Welt sie geliebt, so wie sie in Wirklichkeit aussah. So wie sie in ihrer Garderobe saß. Eine arme, zarte, erschöpfte alte Frau mit Gramaugen, mit einem kleinen, qualerfüllten Menschengesicht. Im Hintergrund jammerte die Suzette leise französische Klagen. Sie stand an dem grau angeschlagenen Waschbecken und die Heißwasserleitung funktionierte nicht richtig. Aber schließlich kamen die dampfenden Gesichtskompressen doch zustande und die Grusinskaja überließ sich ihren Prickeln, während die Suzette ihr die Perlen vom Hals löste. Diese weltberühmten, unwahrscheinlich schönen Perlen aus der Großfürstenzeit. Sie können die Perlen wegpacken. Ich will sie heute nicht mehr tragen, sagte die Grusinskaja, die unter fast geschlossenen Lidern das rosa Schimmern gesehen hatte.
Nicht die Perlen? Aber Madame sollte sich recht schön machen für das Bankett.
Nein, nicht. Genug. Machen Sie mich ohne Perlen schön, Suzette, sagte die Grusinskaja und überließ sich mit gesammelter Miene den Fingerspitzen, den Kampferessenzen und dem Schminken ihres Faktotums. Sie musste noch zu einem Souper, das der Bühnenclub ihr zu Ehren gab, und sie ließ sich dafür mit einem so gefassten Ernst bemalen wie ein altmexikanischer Krieger, bevor er seinen Feinden entgegenging. Sie trat auf den Gang hinaus, den Abendmantel aus Schwarz und Gold und Hermelin über dem Arm. Sie hielt ihre Schultern Michael hin und ließ sich von ihm den Mantel umlegen. Er tat es, zärtlich und feminin, wie er alles tat. Übrigens sah sie jetzt blendend aus. Schön, merkwürdig, blumenhaft und elastisch. Elisaveta sieht bezaubernd aus, sagte Witte mit einer Verbeugung aus einem anderen Jahrhundert. Er hatte sich eine verwickelte Ausdrucksweise angewöhnt, erstens um seine Liebe zu dieser Gru zu verbergen, der er seit seiner Jugend anhing, dann in dem Zwang, seine Sätze aus dem Deutschen bald ins Russische, bald ins Französische zu übersetzen. Die Grusinskaja selbst glitt immerfort aus einer Sprache in die andere, aus dem Russischen und Englischen Du ins Französische Sie, auch Deutsch konnte sie. Es war nicht immer leicht, ihr zu folgen. Gerade als sie ins Auto stieg, fragte sie beispielsweise, »Glaubst du, Witte, dass die Perlen schuld sind?«
»Wieso die Perlen? Und woran schuld?« fragte Witte aufgestört. Die zweite Frage geschah aus reinem Zartgefühl, denn er wusste genau, was die Grusinskaja meinte.
»Jawohl, die Perlen. Sie bringen mir Pech, diese Perlen«, sagte sie nachdrücklich wie ein Kind. Witte schlug seine altmodischen Glacé-Handschuhe ineinander.
»Aber teure«, sagte er fassungslos. »Dein ganzes Leben haben dir die Perlen Glück gebracht. Sie waren deine Maskott, dein Talisman. Du konntest nicht tanzen ohne sie. Und jetzt auf einmal sollen sie Pech bringen? Welche Einbildungen, Gru!«
»Doch, sie bringen Pech. Ich beobachte das«, sagte Gru mit einer eigensinnigen Falte zwischen den nachgezeichneten Brauen.
»Pech, Pech, Pech! Der Sehnenriss am Knöchel in London voriges Jahr. Defizit in Nizza. Und überhaupt Pech. Ich werde sie nicht mehr tragen, wenn ich tanze. Dass ihr es wisst. Aber liebe, liebste Gru, Sie können gar nicht auftreten ohne die Perlen. Sie haben ihr Leben lang fest daran geglaubt, dass Sie nicht ohne die Perlen auftreten können. Und nun auf einmal,
ja, das war eben Aberglaube. Die Perlen passen nicht mehr. Früher war das anders. Früher. In Petersburg, in Paris, in Wien. Man musste Schmuck tragen. Eine Tänzerin musste Schmuck besitzen und zeigen. Jetzt? Wer trägt heute noch echte Perlen? Ich bin eine Frau. Ich spüre das besser.
Da sind wir, sagte Witte in einem plötzlichen Ruck der Bremse hinein.
En avant, befahl die Grusinskaja. Wir müssen schön sein. Wir müssen vergnügt sein.
Ein Haustor wurde geöffnet. Die Grusinskaja begann zu lächeln, zu strahlen, wie eine plötzlich aufgedrehte Lampe, und so, strahlend und lächelnd, betrat sie den Club, in dem 30 Frecke stehend ihren Eintritt erwarteten. Baron Geigern war der Letzte gewesen, der zu applaudieren aufgehört hatte, aber sofort, nachdem er sicher war, dass der Vorhang nicht mehr hochging, verließ er das Theater mit der ernsten Miene eines Menschen, der Eile hat. Er lief zwischen dem Gewühl über die Kantstraße und trabte in die dunklere Fasanenstraße, wo sein Wagen, ein unbedeutender Viersitzer, parkte. Der Chauffeur rauchte eine Zigarette. »Na?« fragte Geigern, die Hände in den Taschen seines blauen Mantels. »Sie hat wieder den Chauffeur gewechselt«, sagte der Chauffeur. »Dieser ist ein Engländer. Sie hat ihn in Nizza aufgegabelt, wo ihn sein Herr wegen Pleite sitzen ließ. Ich habe mit ihm gegessen. Jetzt ist er ans Theater gefahren und bringt sie nach dem Bühnenclub. Es ist gleich da drüben. Wann er sie dort abholen soll, weiß er noch nicht.« »Weiß er nicht«, wiederholte Geigern und klappte nachdenklich mit seinen Handschuhen in die Handfläche. »Na, es ist gut. Ich gehe noch mal rüber. Komm mit dem Wagen vors Theater und warte.« Geigern trabte zurück vor das Theater. Der Bühneneingang ging nicht nach der Straße, sondern in einen Hof, an dessen Feuermauern nasser Efeu glänzte. Geigern drückte sich zwischen ein paar Menschen, die da herumlungerten. Als die Grusinskaja endlich erschien, war er unsichtbar geworden. »Warten Sie hier, Suzette«, sagte sie, in die Tür zurückgewendet. »Ich schicke Berkeley gleich zurück. Er bringt Sie dann ins Hotel.« Sie sah jetzt genauso schön aus wie ihre Fotografien in den illustrierten Zeitungen der ganzen Welt. Geigern, aus seinem Schatten heraus, starrte sie an. Als sie ihren Silberfuß auf das Trittbrett setzte, öffnete sich der Hermelinkragen, und Geigern konnte ihren Hals sehen, ihren berühmten, langen, weißen Hals, der an diesem Abend besonders nackt und blumenhaft erschien. Geigern zog erfreut Luft durch die Zähne. Nichts hatte er heftiger gewünscht, als diesen entblößten Hals zu sehen. Kaum war das Auto abgefahren, da erschien die Suzette im dunklen und menschenleeren Hof. In jeder Hand schleppte sie ein Gepäckstück. Links einen größeren, flachen Koffer, rechts ein kleines Suitcase aus schwarzem Lack. In Geigerns Kopf geschahen in diesen Sekunden ein paar rasende Gedankensprünge. Er stand in seinem Schattenwinkel krumm vor Anspannung und wie vor einem Sprung oder Start. Aber er unternahm nichts. Denn da fuhr in einem guten Bogen der verdammte Berkeley schon wieder vor. Suzette stieg in den grauen Wagen, von der Gedächtniskirche schlug es 23:30, und Geigern, der eine Minute lang vergessen hatte zu atmen, pumpte Luft in sich. Er pfiff. Da war schon sein kleiner Viersitzer. »Zum Hotel! Rasch nach!« rief er und sprang neben den Chauffeur. Als die Suzette vor Nummer 68, dem Zimmer der Grusinskaja, angelangte, sah sie hinter einer Palme einen hübschen jungen Mann stehen, der ihr mit seinem schüchternen und bittenden Gesicht nicht unbekannt vorkam. »Guten Abend, Mademoiselle. Gestatten Sie ein Wort?« sagte er in seinem hübschen, etwas veralteten Französisch, wie es in Jesuitenklosterschulen gelehrt wird. »Nur ein Wort. Madame ist nicht auf ihrem Zimmer?« »Ich weiß es nicht, mein Herr«, erwiderte die gut dressierte Suzette. »Es ist nur, verzeihen Sie die Unbescheidenheit, weil ich für Madame gerne eine kleine Blume in ihr Zimmer gestellt hätte. Ich verehre Madame so sehr. Ich war heute im Theater. Ich versäume keinen Abend, wenn Madame tanzt. Sehen Sie, ich las in der Zeitung, dass Madame diese Kateleien liebt. Ist das wahr?« »Ja«, sagte die Suzette. »Sie liebt Orchideen. Wir haben in unserem Treibhaus in Tremezzo eine kleine Orchideenzucht eingerichtet.« »Ach, darf ich Ihnen also meinen kleinen Zweig geben und Sie bitten, ihn für Madame hinzulegen?« Die Suzette sah mit ziemlich freundlichen Augen den jungen, schüchternen Menschen an. Aber den Zweig konnte sie nicht nehmen, weil sie beide Hände voll hatte. Geigern, der ihre Schwierigkeiten sah, trat schnell und nah an sie heran. »Gestatten Sie«, sagte er und griff nach den beiden Koffern. Den großen Koffer überließ ihm die Suzette. Das kleine Suitcase hielt sie mit einer instinktiven und zurückweichenden Bewegung fest. »Da sind also die berühmten Perlen drin«, dachte Geigern. Er öffnete ihr die Tür, die innere Tür auch, und trat mit schüchternen und gleichsam verzückten Schritten auf die Schwelle des Hotelzimmers, in dem die Grusinskaja wohnte. Das Bett war geöffnet, auf der Bettvorlage standen etwas abgetretene Pantoffeln, kleine, schäbig gewordene, die Pantoffeln einer Frau, die gewohnt ist, allein zu schlafen. Geigern, in der Tür stehen bleibend, hatte ein flüchtiges, zartes, kleines Mitleid mit diesen Resignationspantöffelchen am Bett einer berühmten schönen Frau. Er hielt seinen Orchideenzweig mit einer bittenden Gebärde in das Zimmer hinein. Die Suzette nahm endlich die Blumen. »Danke, Monsieur«, sagte sie. »Ist dein Name dabei?« »Welche Idee! So unbescheiden bin ich nicht«, sagte Geigern. »Es liegt also nur ein Badezimmer ohne Fenster zwischen 68 und 69«, dachte er dabei. »Gute Nacht und tausend Dank, Mademoiselle«, sagte er bescheiden, lächelte und verschwand. Kurz vor 1 Uhr landete Herr Kringelein in der Hotelbar, wo er sich müde hinter ein kleines Tischchen quetschte, um mit schwimmenden Augen in die Welt zu starren. Er war todmüde, aber er hatte den Eigensinn, den Kinder an ihren Geburtstagen haben, er wollte einfach nicht ins Bett. Ohne dies war ihm so zumute, als schliefe er schon. Alles kam so wirr und geträumt und fieberhaft in sein Hirn. Lärm und Geflirre von Menschen, Stimmen, Musik.
»Erlauben Sie?«
sagte Dr. Otternschlag mitten in seine kreiselnden Gedanken und schob seine knorrigen Knie unter Kringeleins Tischchen.
»Es ist kein einziger Platz mehr frei in dieser verdammten Bar. Total verbautes Lokal. Louisiana Flip«, sagte er zum Kellner und legte seine dünnen Finger auf die Tischplatte zwischen sich und Kringelein wie 10 kalte, schwere Stangen aus Metall.
»Sehr erfreut«, sagte Kringelein vornehm, »außerordentlich erfreut, den Herrn nochmals zu sehen. Der Herr waren so gütig gegen mich. Glaub nicht, dass ich das vergesse. Nein, wirklich.« Otternschlag, dem seit ungezählten, verödeten Jahren niemand gesagt hatte, dass er gütig sei, mit dem seit 10 Jahren überhaupt keine Menschenseele Gespräche geführt hatte, spürte einen leichten Hohn, vermischt mit einer gewissen Annehmlichkeit bei den wiederholten Dankesbezeigungen des Herrn aus Friedersdorf.
»Na, Prost«,
sagte er und kippte seinen Flip hinunter. Kringelein, der etwas Sinnloses bestellt hatte, das er sich nun nicht zu trinken getraute, nippte an der kupfernen Flüssigkeit im flachen Nickelbecher.
»Der Betrieb hier hat etwas Verwirrendes zunächst«, sagte er schüchtern.
Erwiderte Dr. Otternschlag. »Zunächst ja. Wird auch nicht schöner, wenn man Stammgast ist. Nein, noch ein Louisiana-Flip.«
»In Wirklichkeit sieht doch alles anders aus, als man sich's vorstellt«, sagte Kringelein. »Man lebt ja heutzutage auch in der Provinz, nicht außerhalb der Welt. Man liest die Zeitung, man geht ins Kino, man sieht alles in den illustrierten Blättern. Aber in Wirklichkeit schaut es eben doch anders aus. Ich weiß zum Beispiel, Barstühle sind hoch. Sie sind aber gar nicht so hoch, finde ich. Und der Neger da hinten ist der Mixer, das weiß ich schon. Ist aber gar nichts Besonderes, wenn man's in der Nähe hat. Es ist zwar der erste Neger, den ich in meinem Leben sehe, aber er ist ja gar nicht fremd. Er spricht sogar Deutsch. Man möchte glauben, er ist nur angestrichen.
Nee, der ist soweit echt. Kann nur nicht viel. Wer sich hier schläfrig trinken will, hat lang zu tun.«
Kringelein horchte in das Stimmen durcheinander, in das Klirren, Sausen, hohe Lachen von Frauen vorn an der Bar.
»Richtige Bardamen sind das wohl nicht?«, fragte er.
Otternschlag drehte ihm die heile Hälfte seines Profils zu.
»Sie vermissen etwas an Weiblichkeit?«, sagte er. »Nee, richtige Bardamen sind's nicht. Das hier ist ein solides, ehrenfestes Lokal. Alle Weiber nur mitgenommen von den Herrens. Richtige Bardamen sind es nicht und richtige Damen sind es auch nicht. Suchen Sie Anschluss?«
Kringelein räusperte sich. »Danke, durchaus nicht. Ich hätte übrigens heute Abend schon Anschluss haben können.«
»Jawohl, ja. Eine junge Dame hat mich zum Tanzen aufgefordert.« »So, Sie? Wo denn?«
fragte Dr. Otternschlag und sein halber Mund lachte schief.
»Ich war da in einem Lokal. Casino sowieso heißt es, nicht weit vom Potsdamer Platz«, sagte Kringelein und bemühte sich um den abgehackten und welterfahrenen Ton, den Otternschlag ihm vormachte. »Großartig, großartig, sage ich Ihnen. Diese Beleuchtung, feenhaft direkt.« Er suchte ein ausdrucksvolleres Wort, beließ es aber dann dabei. »Teuer natürlich, man muss Sekt trinken. 25 Mark nehmen Sie einem ab für eine Flasche.
Leider vertrage ich nur sehr wenig. Ich bin nicht gesund. Verstehen Sie?
Weiß ich. Bin im Bilde. Wenn einem die Hemdkragen so um 2 Zentimeter zu weit werden, dann braucht er mir nichts mehr zu erzählen.
Sind Sie Arzt? Fragte Kringelein und fuhr mit einem kühlen Erschrecken unwillkürlich mit 2 Fingern in seinen Kragen.
Ja, er war zu weit geworden. Gewesen. Alles mal gewesen. Als Arzt von der Regierung nach Südwestafrika geschickt. Sauklima. Gefangen genommen worden, September 14. Scheußlich. Die große Schweinerei mitgemacht als Arzt bis zum Schluss. Granate in die Visage. Diphtheriebazillen in der Wunde herumgeschleppt. Isoliert gelegen 2 Jahre. Na, genug. Punkt dahinter. Alles mal gewesen. Wer fragt danach?
Kringelein schaute nachdenklich die vielen weißlichen vernähten Narben in Otternschlags Gesicht an und plötzlich schloss er sich auf und begann zu sprechen.
Er kenne wenig vom Leben. Aber jetzt möchte er es kennenlernen. Er möchte das wirkliche, große Leben kennenlernen. Eigens dazu sei er hier.
Aber, so sagte Kringelein, wo ist das wirkliche Leben? Ich habe es noch nicht erwischt. Ich war im Casino, ich sitze hier mitten im teuersten Hotel, aber es ist noch immer nicht richtig. Ich habe immer den Verdacht, das Richtige, das Wirkliche, das eigentliche Leben spielt sich woanders ab. Das sieht ganz anders aus. Wenn man nicht dazugehört, dann ist es gar nicht so leicht hineinzukommen. Verstehen Sie?
Es ist alles so wie beim Barstuhl, sagte Dr. Otternschlag.
Was für ein Barstuhl? Fragte Kringelein.
Ihr Barstuhl von vorhin. Barstühle sind gar nicht so hoch, sagten Sie vorhin. Ich habe mir Barstühle höher vorgestellt, nicht wahr? Sagten Sie doch. Na eben. Alles stellt man sich höher vor, bis man es gesehen hat. Sie kommen da angereist aus Ihrem Provinzwinkel mit verdrehten Ideen über das Leben. Grand Hotel, denken Sie. Teuerstes Hotel, denken Sie. Gott weiß, was für Wunder Sie erwarten von so einem Hotel. Sie werden schon merken, was los ist. Das ganze Hotel ist ein dummes Kaff. Genauso geht's mit dem Leben. Das ganze Leben ist ein dummes Kaff, Herr Kringelein. Man kommt an, man bleibt ein bisschen, man reist ab. Passanten, verstehen Sie? Zu kurzen Aufenthalt, verstehen Sie? Was tun Sie im großen Hotel? Essen, schlafen, herumlungern, Geschäfte machen, bisschen flirten, bisschen tanzen. Wie? Na, und was tun Sie im Leben? 100 Türen auf einem Gang und keiner weiß, was von den Menschen, der nebenan wohnt. Wenn Sie abreisen, kommt ein anderer an, legt sich in Ihr Bett. Schluss. Setzen Sie sich mal ein paar Stunden in die Halle und sehen Sie genau hin. Aber die Leute haben ja kein Gesicht. Sie sind nur Attrappen. Alle miteinander. Sie sind alle tot. Wissen's gar nicht. Schönes Kaff, so ein großes Hotel. Grand Hotel. Bella Vita, was? Na, Hauptsache, man muss einen Koffer gepackt haben.
Kringelein dachte längere Zeit nach. Ich wollte dem Herrn nicht lästig fallen, sagte Kringelein betrübt und achtungsvoll. Otternschlag schaute Kringelein an. Er sah die dünne Gestalt in dem Beamtenanzug aus solidem, grauem Kammgarn, der schon etwas glänzte, sah unter dem Schnurrbart eine traurige und sehnsüchtige Linie um die Lippen, in denen gar kein Blut mehr war, sah den abgemagerten Hals, die Schreiberhände mit den ungepflegten Nägeln. Und zuletzt sah er Kringeleins Augen, blaue Menschenaugen hinter dem Buchhalterkneifer, Augen, in denen eine ungeheure Bitte, Erwartung, Verwunderung, Neugier stand, Hunger nach dem Leben und Wissen um den Tod.
»Ich kann ja leider nicht tanzen. Man müsste tanzen können. Es ist scheinbar sehr wichtig«, sagte Kringelein, den sein Cocktail fieberhaft unternehmend und zugleich traurig machte.
»Sehr wichtig, sehr, überaus wichtig«, erwiderte Dr. Otternschlag mit einer überraschenden Wachheit im Ton. »Tanzen muss man können. Dieses Aneinanderklammern im gleichen Takt, dieses schwindlige Drehen und sich halten zu zweit, nicht wahr? Man darf keiner Dame einen Korb geben. Tanzen muss man können. Oh, wie recht haben Sie, Herr Kringelein. Wer nicht im Geschlecht lebt, der ist ein toter Mann. Kellner, ich möchte zahlen.«
Generaldirektor Preising, ein großer, etwas korpulenter Mann, war zu einer unmöglichen Zeit im Hotel angekommen, um 6.20 Uhr morgens. Und zwar deshalb, weil in dem unglückseligen Fredersdorf nur Personenzüge hielten.
Er war also etwas übermüdet im Hotel angekommen und hatte mit heftigem innerem Murren zur Kenntnis genommen, dass sein reserviertes Appartement eines der teuersten war. Erste Etage mit Salon und Bad, Nummer 71, Preis 75 Mark. Preising war ein sparsamer Mensch. Seinen Wagen nahm er beispielsweise grundsätzlich nicht mit nach Berlin, um die Verpflegungskosten für den Chauffeur zu sparen. Aber da er nun einmal die teuren Zimmer mit Bad bezahlte, saß er zunächst lange und genussvoll in der Badewanne. Hernach legte er sich ein wenig ins Bett, wurde aber das übernächtigte und fröstelnde Gefühl der durchreisten Nacht nicht los. Er stand wieder auf, zog sich an, packte seinen Koffer aus und hängte die Anzüge über die mitgebrachten Bügel. Preising holte mit den pedantischen, langsamen und sauberen Bewegungen, die für ihn charakteristisch waren, seine Brieftasche hervor und zählte sein Geld. In dem inneren Fach lag ein solides Paket von 1000-Markscheinen. Man konnte bei Verhandlungen nie wissen, wozu man Bargeld brauchte. Er wanderte eine Weile im Zimmer auf und ab, stumm an den Dialogen mit den Leuten von den Chemnitzer Strickwaren bauend. Um 7.50 Uhr verließ Preising sein Zimmer, sodass er beim Hotelfriseur als Zweiter drankam. Obwohl er Sorgen hatte, saß er rund, solid, mit sauberen Backen und der Miene eines gut gelaunten Mannes beim Frühstück, als um 8.30 Uhr verabredetermaßen Herr Rothenburger ihn aufsuchte. Rothenburger war ein Zwischending zwischen Börsenmakler und Bankier. Er saß außerdem im Aufsichtsrat von diesem und jenem kleinen Unternehmen, er wusste alles, sagte alles weiter und hatte seine Hände in allem.
»Bisschen unruhiger Tag gestern auf der Börse, wie?« fragte Preising.
»Unruhig? Danke. Jeder glaubt, er kann Geschäfte machen. Ohne Deckung. Aber gestern hat's gekracht, sage ich Ihnen. 30% runter, 40% runter. Da gibt's viele, die sind tot, wissen's noch gar nicht. An was soll man sich noch halten, wenn ein Bankhaus wie Küsel in Düsseldorf pleite macht? Ein solches Haus! Ihrer Saxonia ist ja auch unter den Leidtragenden, nicht wahr?«
»Wir? Nee. Durchaus nicht. Wie kommen Sie darauf?«
»Nein? Ich dachte, man hört so allerhand. Aber wenn Sie am Bankrott von Küsel nichts verlieren, dann weiß ich wirklich nicht, warum Saxonia Baumwolle so gefallen sind.«
»Das weiß ich auch nicht. 28% ist kein Pappenstiel. Es haben sich Papiere aus der Branche gehalten, die viel schlechter sind als unsere.«
»Ja.«
»Chemnitzer Strickwaren haben sich gehalten«, erwiderte Herr Rothenburger darauf ohne Umwege. Preising schaute ihn an.
»Na, nun reden Sie mal Deutsch«, sagte Preising nach einer kleinen Pause.
»Deutsch müssen Sie selber reden. Ich habe keine Geheimnisse«, sagte Rothenburger. »Sie haben mir Auftrag erteilt, Saxonia Baumwolle bestens zu kaufen. Ich habe gekauft. Saxonia Baumwolle für die Saxonia Baumwolle. Gut. Wir haben den Kurs ganz anständig hochgetrieben. Wirklich. 184 ist sehr anständig gewesen. Man hat davon gesprochen, dass Sie mit England einen großen Abschluss machen. Der Kurs ist gestiegen. Man hat gesprochen, dass Sie mit Chemnitzer Strickwaren fusionieren werden. Der Kurs ist gestiegen. Plötzlich schmeißen die Chemnitzer alle Aktien der Saxonia auf den Markt. Der Kurs fällt natürlich. Er fällt viel mehr, als es logisch ist.
Die Börse ist ein hysterisches Weibsbild. Ich bin seit 40 Jahren mit ihr verheiratet.
Sie haben Geld beim Bankrott Küsel verloren. Bon. Aus dem englischen Geschäft ist nichts geworden. Auch gut. Aber trotzdem ist 28% Verlust an einem Tag zu viel. Das hat etwas zu bedeuten.
Jawohl. Aber was hat es zu bedeuten?
Preising war kein Diplomat. Seine Frage war dumm und ungeschickt. Es hat zu bedeuten, dass Chemnitzer Strickwaren abspringt. Wenn Chemnitz seinen ganzen Aktienbesitz an ihrem Werk auf den Markt schmeißt, so heißt das, danke, wir haben kein Interesse mehr an Saxonia Baumwolle. Fragt sich nur, was für Sie aus der unangenehmen Situation herauszuholen ist. Wollen Sie weiter Ihre eigenen Aktien aufkaufen? Sie kriegen sie jetzt billig.
Preising gab zunächst keine Antwort, sondern dachte nach. Und das machte ihm große Mühe. Er war ein braver Mensch, dieser Generaldirektor Preising. Korrekt, geradlinig, sauber innen und außen. Ein Geschäftsgenie war er nicht. Es fehlte ihm an Fantasie, an Überredungsgabe, an Schwung. Wenn er die Unwahrheit sagte, fehlte es ihm an Überzeugungskraft. Er stotterte leicht und unter seinem Schnurrbart bedeckten kleine Schweißtropfen die Oberlippe.
Ihm lagen 10 Antworten zugleich auf der Zunge.
»Wir haben kein Geld bei Küsel verloren«, wollte er sagen. »Und das englische Geschäft hat sich durchaus nicht zerschlagen. Und Chemnitzer Strickwaren drücken unseren Kurs, gerade weil sie fusionieren wollen. Sie verschaffen sich dadurch bessere Bedingungen.« Aber zuletzt sagte er nichts von alledem, sondern stieß nur heraus, »Nun, man wird ja sehen. Ich habe morgen eine Besprechung mit den Chemnitzern.«
»Pff«, machte Rothenburger. »Eine Besprechung? Wer kommt von denen? Schweimann? Gerstenkorn? Scharfe Herren. Bei denen muss man helle sein. Da hätte ihr Schwiegervater rangemusst. Nehmen Sie mir es nicht übel.« »Na, dann ist also Polen noch nicht verloren. Muss ich mal auf der Börse erzählen. Hilft's nichts, so schadet's nichts.«
In niederträchtiger Laune blieb Preysing im Frühstückszimmer zurück. Er hatte einige Missschläge im letzten Jahr gehabt und dies hier ließ sich auch nicht gerade erfreulich an. Eine hübsche Aufgabe war es nicht, das Chemnitzer Werk bei der Stange zu halten. Und zu Hause saß der Alte im Rollstuhl und hatte in seinem Altersschwachsinn eine pfiffige Schadenfreude, so oft dem Schwiegersohn etwas schiefging. Das neue Färbeverfahren, mit dem man ganz billigen Waren Töne verleihen konnte, die bisher nur teure Qualitäten angenommen hatten, war ihnen von der Chemnitzer Strickwarenaktiengesellschaft vor der Nase weggeschnappt worden. Mit dem großen Abschluss nach England zog man seit Monaten herum. Zweimal war Preysing schon in Manchester gewesen und so oft er zurückkam, gingen die Verhandlungen schlechter als vorher. Man konnte sie beinahe als abgebrochen betrachten. Nun hatte der Alte die Geschichte mit Chemnitz ausgekocht. Er hatte pfiffige Vorverhandlungen geführt, der alte Gerstenkorn war nach Fredersdorf gekommen, hatte die Anlagen besichtigt. Es ging hin und her und hin und her. Der berühmte Handelsrechtler Dr. Zinnowitz hatte einen Vorvertrag geboren, der allerdings noch nicht unterschrieben war. Für 2 Chemnitzer Aktien sollte es eine Saxonia geben. Und plötzlich fiel es den Chemnitzern ein, Extratouren zu tanzen. Und jetzt, wo alles ganz dreckig stand, schickte der Alte ihn daher, die Geschichte zu leimen. Mürb und trostbedürftig wanderte er in das Telefonzimmer und verlangte ein dringendes Gespräch mit Fredersdorf 48. Fredersdorf 48 war nicht die Fabrik, sondern Preysings Villa. »Tach, Mulle«, sagte er. »Ja, ich bin es. Schläfst du noch, Mulle? Liegst du noch im Bett?« »Was denkst du eigentlich?« antwortete das Telefon mit einer entfernten, aber kugelrunden und gepolsterten Stimme. Einer Stimme, die der Generaldirektor treu und anhänglich liebte. »Es ist 9:30. Ich habe schon gefrühstückt und meine Blumen gegossen. Denk dir, alle blauen Krokusse sind über Nacht aufgegangen.« Preysing konnte durch das Telefon die Krokusse sehen. Er sah das Frühstückszimmer mit den Korbmöbeln, den Kaffeewärmer aus Bast, den gedeckten Tisch mit den gestrickten Mützchen über den Eierbechern. Auch Mulle sah er. Sie trug den blauen Schlafrock und Pantoffeln und hielt die Kakteengießkanne mit dem spitzen Schnabel in der Hand. »Wo sind die Kinder? Ich möchte ihnen guten Tag sagen.« Als er die Zelle verließ, war es ihm viel leichter.